Und das wurde hier systematisch von der anderen Seite. Und wenn das ist, ich habe das ja in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, dann hat man ein psychopathisches Muster, ne, wo jemand ohne Rücksicht auf Wahrheiten, auf Verlust, auf Menschenleben und so seine Position versucht durchzudrücken. Und meines Erachtens ist mit so jemandem erstmal eine Mediation kaum möglich.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute habe ich mir drei Kolleginnen eingeladen, die als Mediatorinnen und Konfliktberater tätig sind, um mit ihnen über die Fragen und möglichen Konsequenzen für unsere Tätigkeit, Zunft und Zukunft als Mediatorinnen und Konfliktberaterinnen zu sprechen. Es ist ja kein fernliegender Gedanke, dass die Zeitenwende auf dem europäischen Kontinent, die mit diesem Angriffs- und Vernichtungskrieg einhergeht, auch unsere Professionalität, ihre grundlegenden Ideen und Ausführungsweisen in Rede stehen und möglicherweise neu justiert werden müssen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Fragen angesichts des Leids und der Zerstörung, wie sie gerade von der russischen Armee in der Ukraine angerichtet werden, nichtig erscheinen. Aber in diesem Podcast, der sich mit diesen Fragestellungen um Mediation und Konfliktmanagement beschäftigt, sollen sie auch jetzt Platz erhalten. Deshalb heiße ich ganz herzlich willkommen in alphabetischer Reihenfolge Emanuela Borecki, Mediatorin und Unternehmensberaterin aus Leipzig.
Hallo.
Claudia Lutschewitz, Mediatorin aus Wenden bei Siegen, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe.
Ja, korrekt. Hallo.
Und Günther Mohr, Mediator und Organisationsberater aus Hofheim bei Frankfurt am Main.
Hallo.
Hallo, Günther. Und ich, Sascha Weigel, Mediator, Ausbilder und Host dieses Podcasts ebenso aus Leipzig. Herzlich willkommen. Hallo, ihr drei Mediatorinnen und Konfliktberater. Ja, das Thema soll Mediation und Konfliktmanagement sein, aber eben mit dem Fokus auf diesen Krieg, der in Osten Europas vor einigen Wochen stattgefunden hat. Vielleicht zu Beginn erstmal so jeder Einzelne von euch, was geht euch oder ging euch durch den Kopf, als das begonnen hatte mit Blick auf eure Tätigkeit? War das ein Thema für euch? Was war so für euch so der vorherrschende Gedanke bei dem, was da alles vielleicht losgetreten wurde? Emanuela, magst du vielleicht mal beginnen?
Ja, vielen Dank. Am Anfang, als es losging, war es noch überhaupt kein Thema für mich, dass Mediation oder das Thema überhaupt da irgendwie Platz hat, weil es für mich dann schon längst für die Mediation an sich vorbei war in dem Moment. Weil wenn ein Krieg losgeht, ist für mich, Mediation hat Grenzen und da passt es einfach nicht mehr hin, es ist eskaliert. Mhm. Ja, das ist so, das war mein erster Gedanke, wo ich dachte, oh Gott, jetzt müssen wir uns andere Wege suchen. Mhm. Nicht Mediation.
Also für dich war das praktisch das Ende, dieser Anfang des Krieges.
Genau, da, also zumindest für die klassische Mediation, wo wir bestimmt nachher nochmal dazu kommen. Ja, schon.
Okay, ja. Claudia, wie war das bei dir?
Ich hatte mir vorher schon Gedanken gemacht, bevor der Krieg angefangen hatte. Und zwar, als diese Truppen sich an der Grenze so formiert hatten, die russischen. Und auch die Geschichte, die eben im Vorfeld so passiert ist, wie unsere Diplomatie, unsere Politiker auch so mit Russland agiert oder mit der Regierung in Russland gesprochen haben. Sodass ich mir damals schon Gedanken gemacht habe, welche Chancen hätte eigentlich die politische Mediation, die für mich schon eine andere ist als die klassische Mediation. Und damals, als so die Truppen sich so platziert haben, habe ich gedacht, jetzt wäre eigentlich die Zeit, dass Europa in eine politische Mediation eintritt. Und zwar mit Europa hatte ich damals tatsächlich naiverweise alle Regierungschefs und Chefinnen Europas gemeint und gedacht. Aber es passierte nichts. Und viele haben auch noch gedacht, ach, der kommt eh nicht über die Grenze, der will nur Macht zeigen und Kraft. Ja, und dann kamen sie doch über die Grenze und da kann ich mich dann eigentlich auch nur Emanuela anschließen. Da war es für mich dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mediation ist eigentlich jetzt nicht mehr so der Raum, den wir öffnen können.
Und du hattest mit sag ich mal, Mediation im politischen Raum schon länger zu tun, ne? Das geht jetzt nicht erst mit dieser Entwicklung einher. Vielleicht noch einfach noch ein bisschen zu euren Hintergründen auch, in welchem welche Zusammenhänge ihr für euch auch definiert, die das mit euch hat, ne? Und mit eurer Professionalität und auch möglicherweise Biografie. Emanuela, kommst du wahrscheinlich später nochmal bestimmt darauf zurück. Günther, ja. was ist bei dir? Du bist ja ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeists und nicht originär Mediator, so, sondern für dich ist das eine Kompetenz unter vielen.
Ja, ich fand es interessant. Also das bei mir habe ich so festgestellt, dass ich zuerst mal das Ganze nicht aufnehmen konnte. Also ich bin dann morgens die zweite und dritte Nacht, also 25., 26., 27. dann morgens so aufgewacht und habe gedacht, war ein Traum oder was da jetzt passiert, weil es so außerhalb meines Vorstellungsvermögens tatsächlich war. Ich bin schön illusionär davon ausgegangen, dass sowas in Europa nicht vorkommen kann oder nicht mehr. Und dann habe ich so langsam registriert. Der Gedanke mit der Mediation war mir erst mal fern, ne? Dass ich dachte, also für das, was da passiert, so ist da die Zeit für Mediation entweder schon vorbei oder noch nicht wieder da. Also insofern war da für mich eher ein loser Zusammenhang. Ich denke gerne übergreifend, dass ich dann Hoffnungen gebildet habe, das möge ja bald mal wieder eine Zeit geben, wo man dann vielleicht mit solchen Verfahren oder mit so einer Perspektive da rangehen kann. Aber zu dem genauen Zeitpunkt hatte ich erstmal mit mir zu kämpfen. Das habe ich selten so erlebt, dass ich irgendwo so eine Wirklichkeit, Entschuldigung, nicht so bei mir tatsächlich aufnehmen konnte. Mhm. Das brauchte eine Zeit. Mhm.
Ja, vielen Dank. Also ich kann mich bei mir noch dran erinnern, das war der 22. Februar, da war ich mit einem Freund unterwegs und das war eine Stunde nachdem Putin die beiden Gebiete für unabhängig erklärt hat, also anerkannt hat in ihrer Unabhängigkeit. Und in dem Moment war mir klar, dass es Krieg geben wird, dass der über die Grenze gehen wird. Und für mich war der grundlegende Gedanke, und den würde ich auch mit euch sozusagen gleich auch zu Beginn nochmal sozusagen wälzen, dass das Thema Dialog, was wir in all unseren Beratungen in den Mittelpunkt stellen, ne, ein Dialog als friedensförderndes, vielleicht auch als einzig wirksames friedensförderndes Mittel immer angesehen haben, dass der gerade hier dazu geführt hat, dass dieser Krieg zustande gekommen ist. Also der Dialog zwischen Deutschland und Russland über all die Jahre ist ja jetzt heute auch immer wieder die letzten Wochen beschrieben worden mit den Ölpipelines und der Kulturverständigung Deutschland-Russland, dass das von vielen osteuropäischen Ländern als eine Ursache gesehen wird, dass dieser Einmarsch erlaubt wurde, dass der einfach missbraucht wurde. Und für mich war ein Punkt, und da würde ich einfach wirklich einen Finger in die Wunde legen, auch gleich zu Beginn, dass das Instrument Dialog, das für unsere Tätigkeit so wichtig ist, missbraucht werden kann und geradewegs als Waffe eingesetzt werden kann. Was meint ihr dazu? Ist das übertrieben oder passt das, dass diese Dialogbereitschaft mit Russland über all die Jahrzehnte trotz der vielen Kriege, die schon begonnen wurden und der Warnungen, die aus allen europäischen Ländern kam und nicht nur von dort, dass das unsere Tätigkeit also zumindest irritieren muss, wenn Menschen diese Dialogbereitschaft als Waffe gegen uns selbst einsetzen können.
Ich meine, diese Dialogbereitschaft haben wir ja den anderen großen Ländern gegenüber, auch den USA gegenüber, China gegenüber. Mit denen reden wir auch immer fromm, weil die mit uns ja angeblich hier pfleglich umgehen. Und was die dann in anderen Teilen der Welt veranstalten, Beispiel die USA mit dem Irakkrieg oder die Chinesen mit den Uiguren, das interessiert uns weniger. Ne? Da gehen wir weniger drauf ein. Also dieser du sagst Dialog als Waffe, einsetzen. Gut, mal so schamlos, wie von der russischen Seite gelogen worden ist, machen das die anderen nicht. Ne? Die machen es vielleicht noch ein bisschen geschickter, lügen zwar auch von vor der UNO, dann vom Sicherheitsrat mit falschen Daten, und es hat auch keine Konsequenzen mit irgendwelchen internationalen Gerichtshöfen oder sowas. Die haben sich da durchgewunden. Und ich denke, dass das nicht nur eine Sache von uns ist, sondern dass das mittlerweile eine internationale Geflogenheit ist, so bestimmte Dinge auszublenden, abzuwerten, mit dem einen so zu reden, mit dem anderen so. Und dass das, glaube ich, der Hintergrund ist. Und wir Deutschen machen es vielleicht besonders gerne, weil wir die größte Sehnsucht danach haben, dass es auch so eine friedliche Welt gibt, weil wir haben ja, waren ja die Schurken des 20. Jahrhunderts, und insofern waren wir da vielleicht noch blauäugiger als osteuropäische Nachbarn von uns. Das kann sein.
Ja, aber ich meine mal so runtergezont auf unsere Arbeit und ne, wenn wir Konflikte vermitteln und hinzugeholt werden, ob wir da stärker und intensiver drüber nachdenken müssen, dass das, was wir wollen und beabsichtigen wollen, dennoch missbraucht werden kann. Und vor allen Dingen auch wir darauf eigentlich kaum Wert legen. Also für uns ist ja Dialog per se, also was heißt wir, ne, so wird es auch kolportiert in Literatur und Ausbildungen, dass es per se immer gut ist. Ja, dass wir ja nicht den Dialog abbrechen darf. Ist ja auch jetzt das Thema beim Ausweisen der Diplomaten, das in allen europäischen Staaten, von wo ich viele Mediatoren höre, die sagen, nein, um Gottes Willen, ja, nicht den Dialog abbrechen.
Ich denke, es kommt vielleicht auch darauf an, was man für eine Qualität des Dialoges hat. Weil, ja, also Dialog versteht man ja, oder sind ja eigentlich zwei Parteien, die miteinander in der Kommunikation sind. Aber Dialog ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das, was ja diese Zwischentöne betrifft. Und ich glaube, dass wir da draus lernen dürfen, dass Dialog auf jeden Fall immer wichtig ist und das, so würde ich es zumindest sehen, das beste Mittel, um ins gegenseitige Verstehen zu kommen. Aber dass es auch wichtig ist, dass wir die Zwischentöne hören, die nicht gesagt werden. Mhm. Und also, da habe ich den Eindruck, dass die in der Vergangenheit, dass da unsere Diplomatie etwas versagt hat, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, die gesamte außenpolitische Versuche oder Ideen, vor allen Dingen in Richtung Russland, ist ja gescheitert, auf ganzer Linie.
Ich würde da nochmal unterscheiden, ich gerade mal was sagen darf. Der Dialog, man muss zwischen Dialog und Kontakt unterscheiden. Dialog, wenn man mal jetzt mal tatsächlich ein bisschen theoretischer auch werden, hat ja bestimmte Hintergründe, wenn man so, ich sage jetzt mal zwei Namen, Hartgemeier oder Höher in den Ausführungen, die können wir ja vielleicht auch hier nochmal verlinken darunter, dann hat Dialog eine ganz hohe Anforderung an die Qualität des Kontaktes und wie man miteinander umgeht. Ich würde das, was zwischen Deutschland und Russland stattgefunden hat, nicht Dialog nennen. Das würde ich nicht machen. Man hat Kontakt gehalten und das ist auch eine wichtige Sache. Man hat überall in der Welt geglaubt, und da glaube ich auch heute noch dran, dass Handel verbindet und Konflikte reduziert. Wir haben jetzt gelernt, das schließt sie nicht aus, aber trotzdem an der Stelle vielleicht nochmal den Hinweis, dass man den Begriff da, ich würde den Begriff Dialog ein bisschen schützen. Das war kein Dialog aus meiner Sicht, was wir mit Russland hatten.
Mhm. Emanuela.
Genau, perfekter Übergang, weil da würde ich gerne mich ansetzen, weil für mich ist Dialog auch ein Unterschied zur miteinander reden oder sich begegnen, einfach nur Kontakt halten. Ja, und ich bin da so wie Günther, die haben miteinander gesprochen, aber ein Dialog, natürlich kann es auch in unserer, Arbeitswelt missbraucht werden. Das passiert immer wieder auch, wenn jetzt zwei Firmen miteinander verhandeln. Ja, es ist eine Mediation, es wird verhandelt, es findet ein Dialog statt, davon gehen wir aus. Nur das Wort Dialog ist, ich denke mal, bei jedem Menschen unterschiedlich besetzt im Kopf, was es eigentlich bedeutet. Mhm. Bei mir ist so, für mich ist ein Dialog immer, dass sie sich austauschen, trotzdem bin ich achtsam. Aber ich als Mediatorin kann nicht beeinflussen und kann auch nicht, am Ende das Ergebnis wissen, was zwischen den Parteien, egal wie viele Leute es sind und wie viele Parteien es sind und die in einem Dialog gehen, müssen wir ja auch als Außenstehende ein bisschen darauf vertrauen, dass sie mit der Wahrheit umgehen und dass sie im Dialog sind. Aber ich gebe Günther auch vollkommen recht. Ich bin auch der Meinung, dass Deutschland und Russland nicht einen Dialog gehalten hat.
Mhm.
Die haben sich ausgetauscht, die haben sich zu bestimmten Themen kommuniziert. Mhm. Aber ein Dialog empfinde ich als was anderes, als das, was in der Politik stattgefunden hat. Die haben miteinander gesprochen. Ja, die mögen auch diplomatisch miteinander gesprochen haben. Aber es war kein direkter Dialog, so wie wir als Mediatoren oder Konfliktbearbeiter das auch so sehen und das in der Literatur so beschrieben wird. Mhm. Ich glaube, da müssen wir es auch ein bisschen, was die Worte und die Bedeutung dahinter, ein bisschen aufpassen, dass gewisse Themen oder ob es jetzt Mediation ist, ob es Dialog ist, ob es Diplomatie ist, da müssen wir auch gucken, wie ist das für jeden Einzelnen besetzt und was bedeutet das wirklich? Mhm.
Okay, ja. Das, ne, das würde ja bedeuten, dass wir auch vorsichtiger sein dürfen in Zukunft, ne? Dass wir, wenn jemand von Dialog redet, und klar hat man über Jahrzehnte hinweg von Dialog gesprochen, wenn deutsch-russische Projekte stattgefunden haben, Austausch stattgefunden haben und andere sagten, das ist nicht okay, das ist eine Waffe, das wird instrumentalisiert werden, das ist ein Weg, wie die Ukraine und andere Staaten in Gefahr kommen werden. Und mit dem Begriff Dialog, der sehr schillernd war, wurde das auch beiseite gewischt. Also das ist ja auch noch deutlich. Das heißt aber, in Zukunft müsste man da vorsichtiger sein. Und wir jetzt, die als unabhängige Konfliktberater, als Mediatoren in Konflikten hinzukommen, wir bieten ja auch sofort eine Bühne. Also dass, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, in eine Mediation zu gehen, wird die Konfliktpartei sofort wie auf einer Bühne unter Druck gesetzt, da ja nicht Nein zu sagen. Ansonsten wird sie sozial weniger sozusagen anerkannt, weil sie den Dialog verweigert. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation, wo ja viele sagen, da ist jetzt eine Mediation notwendig und gerade jetzt ist Mediation notwendig, da wird ja eine Erwartungshaltung auch gepflegt, die da sozialen Druck aufbaut. Und da finde ich, müssen wir stärker drauf gucken. Das ist eine Konsequenz aus dieser Entwicklung. Ist das ein taktischer Zug? Ist das ein Instrument, eine Waffe, die eher im Gegeneinander eingesetzt wird als im Füreinander? Oder? Claudia, also, du rümpfst ein bisschen die Nase, Claudia, wenn ich das so sagen darf.
Ja, also für mich verschwimmen jetzt so ein paar Begriffe: Kontakt, Dialog, Mediation. Ich selber war ja, oder ich denke, wir alle waren ja nie bei einem Gespräch dabei. Wir wissen nicht, was damals, wie tief es in den Dialog schon reinging, wie weit der Kontakt vielleicht auch Freundschaften entstanden sind. Das wissen wir alles nicht. Aber ich denke, was wir jetzt gerade schon auch ein bisschen trennen dürfen, ist so diese Definition, könnte Mediation jetzt noch greifen? Ist es eine Diplomatie, die jetzt noch greift? Ist es der Dialog, wenn ja, welcher? Was verstehen wir unter Dialog? Wie ist es? Ist es nur der Dialog, der in Worte gefasst wird? Ist es die Sprache? Das ist das, was mir jetzt gerade, deswegen habe ich mir gerade so an die Nase gefasst, weil ich gedacht habe, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das verschwimmt für mich jetzt gerade so ein bisschen.
Okay, was meinst du mit, ist Mediation jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, das anzusetzen, zu empfehlen? Oder sogar vorzuschlagen?
Also für mich nicht. Nee. Ja. Für mich ist es also, vor kurzem hatte ja Friedrich Glasel diesen Abend zur Ukraine angeboten. Er hatte damals noch von der Eskalationsstufe 7 gesprochen, wo ich jetzt denke, durch die Geschehnisse, die jetzt passiert sind, vor allem auch dieses Miteinander in den sozialen Medien oder auch ja in vielen Bereichen, glaube ich, können wir schon davon ausgehen, dass es so zwischen 7 und 80 jetzt wahrscheinlich bewegt. Und ich persönlich, jetzt mal ganz losgelöst von den Eskalationsstufen, würde nicht sagen, dass die Mediation jetzt noch ein Mittel ist, was greifen könnte. Zumindest nicht die klassische Mediation, was wir unter Mediation verstehen, wir Mediatoren. Also ich denke, politische Mediation oder politische Diplomatie, ja, aber die klassische Mediation nach meinem Dafürhalten nicht, nein. Ja.
Und die Parteien wollen das auch nicht, also ne, zumindest höre ich das nicht.
Es ist sichtbar, sagen wir so, es ist gerade nicht sichtbar, dass die Parteien freiwillig an einer Mediation, die wir erkennen, die ja auch Grenzen hat, ja, was ich auch wichtig finde, dass wir erkennen, dass eine Mediation, die klassische, die wir wirklich alle kennen als Mediatoren, ob es jetzt in der Wirtschaft ist oder in Umwelt und Co., die hat Grenzen. Ja, und es wäre mir ein großer Wunsch einfach auch an alle Mediatoren, dass wir auch anerkennen, dass eine Mediation Grenzen hat und dass wir diesen Namen Mediation nicht für jeden Konflikt, wie soll ich da vielleicht auch sagen, missbrauchen um das in die Welt zu bringen, dass Mediation das Allheilmittel ist. Das ist es nicht. Es gibt Grenzen und dann muss man gucken, welche Methoden und Mittel haben wir, um in Konflikten auch agieren zu können. Ja.
Ja.
Dass wir also wie.
Man könnte ja vielleicht sagen, ich sage mal ganz provozierend, dass Mediation irgendwie zu der Welt vor dem 24. Februar gehörte. Ne, weil es setzt voraus, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, dass eine Bereitschaft auf verschiedenen Seiten ist. Aber in dem Moment, Claudia, du hast es ja gesagt, von wenn man so Stufe 7, 8 so betritt in der Klaselschen Treppe, dann ist Feierabend mit Mediation. Und das hat ja hier ist uns spätestens da deutlich geworden, sag ich mal. Also die alle werden ja jetzt im Moment klüger und viele Journalisten und Politiker, die haben es auch schon immer gewusst, wir vielleicht auch, ne? Aber im Grunde haben wir das jetzt erstmal kapiert, dass das dann schon viel weiter war eigentlich, als wir dachten, ne? Dennoch, ich glaube vielleicht, wenn man, ich bin ja nicht so ein strenger Mediator wie ihr, mir geht es ja darum, eher so um das Thema Konfliktklärung insgesamt. Aber ich glaube, dass das klassische Mediationsverfahren mit seinen Voraussetzungen, die es gerne hat oder braucht, da im Augenblick, glaube ich, nicht die Methode der Wahl ist.
Ja, ich meine, wir haben ja auch jahrelang Lehrbücher gefüllt mit den Fragen der Geeignetheit von Mediation. Und das hat mich auch gewundert jetzt im Zuge dieser Wochen des Krieges, in denen auch Mediatoren sich zu Wort gemeldet haben in Social-Media-Kanälen und auf Webseiten, dass diese Punkte der Geeignetheit, die man anzweifeln konnte all die Jahre, ob das wirklich eine Grenze sein sollte, aber jetzt plötzlich angesichts einer der schwersten Eskalationsstufen in nationalen Konflikten, nicht nur jetzt zwischenmenschlich mal zwei Leute in einer Wohnung oder in einem Betrieb, plötzlich nichts mehr wert waren und auf jeden Fall jetzt Mediation das Wichtigste sei und unbedingt notwendig sei. Das war für mich eher, sag ich mal, auf der professionellen Ebene enttäuschend, aber auf der menschlichen Ebene verständlicher Ruf nach Friedenssehnsucht, nach Harmoniesehnsucht. Ne? Auch wenn jetzt hier gar nicht der Krieg angekommen ist sozusagen, aber ist das eher eine Friedenssehnsucht? Oder vielleicht sogar einfach nur auch eine Nachrichtenruhe. Also eine Sehnsucht, dass endlich die Nachrichten wieder was anderes bringen.
Wir haben aber auch da schon falsche Begriffe genommen. Mhm. Zum Beispiel der Begriff Ukraine-Krise wurde genommen. Der ist ja schon verkehrt. Begriff mit den Separatisten. Es gab vor 2014 gab es im Osten der Ukraine gar keine Separatisten. Die sind erst durch die russische Intervention oder durch den russischen Einfluss da entstanden. Und dadurch sind diese Republiken dann entstanden. Da hat man schon mal, da wurden Fakten geschaffen. Und wir haben aber auch einen Teil dieser Sprache mitgemacht. Also auch so zu tun, als wenn es in der Ukraine sowas wie einen Bürgerkrieg gäbe. Ja. Der Krieg war von Anfang an ein Krieg von Russland gegen die Ukraine und kein ukrainischer Bürgerkrieg. Den haben die so inszeniert. Und unsere ganze Begrifflichkeit und hat, also wenn die Ukraine selber eine Krise hätte, ja, hat darauf, und insofern, ich sage das deshalb mal als Beispiel, ich glaube, für eine Mediation ist einigermaßen erforderlich, dass beide Seiten eine Perspektive haben, die irgendwas mit Realität und Wahrheit und sowas auch zu tun hat. Und das wurde hier systematisch von der anderen Seite. Und wenn das ist, ich habe das ja in anderen Zusammenhängen auch schon mal gesagt, dann hat man ein psychopathisches Muster, ne, wo jemand ohne Rücksicht auf Wahrheiten, auf Verlust, auf Menschenleben und so seine Position versucht durchzudrücken. Und meines Erachtens ist mit so jemandem erstmal eine Mediation kaum möglich.
Ja. Ja gut, das sind ja zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Das eine ist der Krieg und das andere ist der Konflikt, der selbst wenn der Krieg beendet ist, immer noch bestehen wird.
Ja.
Und da denke ich, da könnte man sich drüber Gedanken machen und auch mal einsteigen in dieses Gedankengut, wie weit könnte mir die Mediation dann vielleicht noch benutzt werden? Wobei selbst da denke ich, gut, mediative Elemente ja, aber ob sie Mediation schlechthin ist und wenn ja, welche? müsste man sich auch noch Gedanken machen. Ich glaube, dass vielen wahrscheinlich so der westfälische Frieden so ein bisschen durch den Kopf schwirrt, wenn sie hier denken, dass da könnte man irgendwie mediieren oder auch Camp David oder andere Beispiele,
ja, wo in der Frieden. Und unterschlagen dabei, dass das 30 Jahre gedauert hat, der Krieg. Ja.
Ne? Also, wir wissen auch alle, wie Camp David ausging. Das war kein guter Ausgang nachher dann, was dann auch als Schluss dazu kam. Deswegen Friedensmediation ist immer so ein Wort, was man so schnell sagt. Aber was ist genau die Friedensmediation? Was verstehen wir drunter?
Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Also den Westfälischen Frieden, den habe ich nicht miterlebt. Aber ich erinnere mich an den letzten für mich vergleichbaren Krieg, war der Vietnamkrieg. Da wurden die Verhandlungen über 3 bis 4 Jahre in Paris durchgeführt, bis man da einigermaßen zu einer Form kam, den Vietnamkrieg zu beenden. Und der ist dann nachher ja ähnlich zu Ende gegangen wie der Abmarsch der Amerikaner aus Kabul. Also trotzdem, solche Prozesse haben dann wirklich eine riesen Zeitdimension. Das darf man auch nicht unterschätzen da.
Ja, aber da sind wir auch wieder beim Thema Verhandlung, ne? Also wenn wir schon dann auf Worte und achten, was wirklich gemacht wird, ist früher, vielleicht ist es halt auch, weil es direkt um die Ecke ist. Wir dürfen nicht vergessen, es ist diesmal direkt nebenan. Ja, da ist Polen als Puffer und noch dazwischen als Deutschland, zwischen Deutschland. Aber es ist nebenan. Ja, ja, ich nehme mal die anderen Kriege, die ja auch stattgefunden haben, sind genauso grausam. Ja. Und die Menschen kriegen es aber nicht mit, weil es in Nachrichten zwar mitgeteilt wird, aber es ist weit weg. Ja, und jetzt ist aber die Gefahr so nah dran, dass wir das auch merken. Also wir merken es ja alle, nicht nur mit den Nachrichtenmitteilungen, sondern dass die Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, dass am Ende ja nur Polen dazwischen ist. Ja, das ist nicht weit weg, das sind nicht viele Kilometer. Ja. Und da wird darüber diskutiert, dass man sagt, okay, es ist wirklich viele Kilometer und da löst das was bei den Menschen aus, dass das eigene Wohl in Gefahr ist. Dass das, na,
und das ist auch legitim, ne? Das ist auch legitim, dass das jetzt uns auch aktiver sein lassen darf, ne? Und manche Kommentatoren höre ich schon, als wenn das unglaubwürdig wäre oder unethisch, jetzt aktiv zu werden und jetzt auch Thema, ne, sich aktiv einzuschalten, Waffen zu liefern, dass das unethisch wäre, weil man das in anderen Regionen auch nicht gemacht hätte. Ich halte das schon für legitim, dass wenn der Krieg so unmittelbar vor der Haustür ist und auch wenn wir ja gemeint sind, also ne, wir sind ja gemeint als Angriffsziel, die westliche Gesellschaft, die westlichen Werte, die Europäische Union ist ja im Grunde genommen der Adressat des Zieles und mit der Ukraine, die sich in diese Richtung entwickeln wollte, ist der Angriffskrieg sozusagen auch entschieden worden, beschlossen worden. Ja, mit 2014, das war ja kein Zufall, dass da die Krim besetzt wurde, zeitlicher Zufall.
Ist für uns auch schwer zu denken. Also ich habe diese langen Vorträge von dem Friedrich Glasel mir auch angehört, fand es sehr interessant. Mir ist dabei aufgefallen, dass er als aus Österreich stammender, aus einem neutralen Land, da doch noch anders drüber denkt als ich. Und mir wurde klar, dass ich eigentlich zu einer Partei gehöre. Mhm. Ne? Sascha, dem folgend, was du jetzt sagst. Mhm. Also insofern, wir machen zwar dauernd irgendwie nur vorsichtige Schritte, gerade wir Deutschen, aber trotzdem sind wir eine Seite. Die Frage ist ja, wenn man so den Grundansatz von Vermittlung, Verhandlung reinbringt, brauchst du eine unabhängige Seite. Und da schauen wir mal ein bisschen weiter in der Welt. Ich bin nicht sicher, also wir glauben alle, unser schönes Narrativ, was wir von der ganzen Sache haben, in großen Teilen der Welt ist es anders. Für die ist es weit weg. Für die Chinesen ist das weit weg. Für die Inder ist es auch weit weg. Ne, die reagieren genauso darauf wie wir vielleicht bei anderen Konflikten sagen, Konflikt ist immer schlecht, aber die positionieren sich jetzt nicht auf einer Seite. Chinesen vielleicht ein bisschen, aber die Inder zum Beispiel überhaupt nicht. Wir brauchen ja tatsächlich doch irgend sowas, wenn man mal Mediation ein bisschen weiterdenkt, unabhängige Instanzen, wie es vielleicht unsere geliebte Türkei jetzt auch gezeigt hat, die da in irgendeiner Weise eingreifen. Das finde ich schon auch so einem Verhandlungs-, Vermittlungs-, Mediationsgedanken folgend. Und das finde ich sehr fördernswert.
Ja, Auf jeden Fall. Ne? Also das wird auch, wurde, finde ich auch deutlich, dass hier Mediation im Kontext eines Geschehens oder eines Fundaments, ob das ein rechtlicher Rahmen ist oder auch sonstige anerkannte Werte, stattfindet und nicht vollkommen unabhängig agiert. Ohne so eine Rahmengebung können wir da offenbar als Dritte überhaupt nicht wirksam sein. Und das ist eben zumindest innerstaatlich einfach der Rechtsstaat, der das ermöglicht. Ja, ich würde es nicht so, also dass die das nicht interessiert, würde ich nicht sagen, nur dadurch, dass sie keine Stellung beziehen, aber ich glaube, dass Europa, dieses Projekt Europa, dass das schon Ausstrahlungswirkungen hat. Also ein Kontinent, der über Jahrhunderte hinweg sich wirklich schwerst bekriegt hat und Feindschaften über Jahrzehnte und Jahrhunderte aufrechterhalten hat, in ein gemeinsames europäisches Projekt brachte, das doch ein Friedensprojekt war, wenn auch gegründet aus dem Zweiten Weltkrieg, dass damit da jetzt schon eine Hoffnung schwindet, ne? Dass wenn das europäische Projekt nicht gelingt als Friedensprojekt, dann braucht man es auch in Afrika, Indien, China, Südamerika oder sonst wo nicht anzugehen. Also diese Ausstrahlungswirkung würde ich der EU als Friedensprojekt schon zuordnen. Und deshalb fühle ich mich auch so angegriffen durch den Krieg, also durch diesen Angriff. Also wir sind da schon gemeint, oder das, was ich als Europäer verstehe. Also das, da kann ich mich gar nicht rausnehmen.
Ja, aber Sascha, selbst da fängt es doch auch schon an, mit der Mediation, dass man sich, wenn wir da nochmal auf den Punkt zurückkommen, ob Mediation jetzt da greift oder nicht, ich glaube, wir müssen es doch da auch schon wieder systemischer angehen, weil es ist ja nicht nur Europa oder die EU, die jetzt da, sagen wir mal, in Anführungszeichen angegriffen wird. Natürlich ist es in erster Linie die Ukraine, aber ich sehe da zum Beispiel auch die NATO ganz stark mit drin. Und deswegen denke ich, Mediation, wenn wir da uns Gedanken dazu machen, wäre sie fruchtend? Ja, wer gehört denn dann alles mit an den Tisch?
Ja, das, ja, kluger Gedanke, ja, finde ich auch. Ja, also natürlich, die NATO als westliches Militärbündnis ist sozusagen ein Part, der auf dieser Uferseite mitsteht. Das ist so, ja.
Und oder ob du die UN mit andenkst, oder dass du auch denkst, ja, was ist die Rolle Amerikas in diesem ganzen Konflikt drin? Mhm. Also für mich sind sie nicht so neutral, wie du es gerade formuliert hast. Also für mich sind sie einer der großen Treiber.
Ach so, nee. Also nein, ich sehe auch nicht die USA als neutral. Das wäre ein falscher Zungenschlag. Nein. Die USA ist nicht neutral, sondern ist als stärkster Vertreter des westlichen Bündnisses, sowohl also als NATO, aber auch als der, sage ich mal, historische Westen, natürlich mit gemeint. Und ich meine, das ist ein Blick darauf, wie es kommt, dass Russland auch mehrheitlich hinter diesem Krieg steht, hinter diesem Angriffskrieg, ist halt, weil dieser imperiale Gedanke, ne, in Russland immer noch verfängt, dass sie sich als Imperium verstehen, dass auf Augenhöhe mit der großen Weltmacht Amerika am Tisch sitzen will und mit denen reden will. Also deshalb sind die gemeint und wissen auch genau, dass sie gemeint sind. Das macht ja auch ihr Engagement so deutlich. Also das habe ich nicht gemeint, dass die USA neutral ist. Nee.
Ich grätsch da mal rein. Ich denke, wir müssen unseren Denkbezugsrahmen mal hinterfragen. Das ist auch, was du vorhin gesagt hast, das große Friedensprojekt Europa. Das mag ja so sein. Nordamerika ist auch ein Friedensprojekt. Die haben auch schon ganz lange keine Kriege mehr, viel länger als wir. Aber für das, was mit dem Imperialen, was du sagst, da trifft auf einen Großteil der Länder der Welt oder die großen Länder, trifft das sehr stark zu. Es trifft auf China zu, es trifft auf Indien zu, ne, die beide, Indien als größte Demokratie der Welt, aber wenn es um die Nation geht, um irgendwelche Gebiete oder so, siehe Kaschmir, dann sind die ganz, ganz allergisch. Und ich denke, man muss diesen Denkbezugsrahmen, den wir Europäer haben, muss man mal selber mal klären, dass wir denken, wir haben eigentlich eine überlegene Vorstellung, wie ein Staat organisiert ist, und wir sind fortschrittlicher als die anderen. Ne? Und man muss das auch von dem absetzen, was die Amerikaner machen. Die Amerikaner, die haben einen viel, viel stärkeren expansionistischen Geist. den sie ja auch zum Teil in der Ukraine auch mit eingebracht haben. Die Maidan-Revolution ist auch nicht ohne ein Zutun von amerikanischen Unterstützern oder sowas zu sehen. Also insofern, da sind wir wieder zurückgehalten. Aber man muss mal diese ganzen Dinge mal so ein bisschen auseinanderkriegen. Aber
das ist ja keine Expansion. Also jemanden zu unterstützen, der sozusagen die eigene Lebensweise von Selbstbestimmtheit und Selbstausrichtung Richtung Westen gehen will, dass man den unterstützt, ist ja keine Expansion im Sinne von Expansion, wie sie jetzt Russland anstrebt.
Ja, ob man das jetzt glauben will oder nicht, aber es gab mit den Russen ziemlich klare Absprachen, was die NATO macht und was nicht. Und die NATO hat sich an diese Sachen nicht gehalten. Das hat der Klasel für meinen Begriff sehr schön dargelegt in seinen Ausführungen, dass es eine Zeit gab, in der eine durchaus Dialogbereitschaft, jetzt komme ich nochmal mit dem Wort, zwischen Putin und dem Westen da war, aber dass das verloren gegangen ist und dass der Westen da auch ein Zutun hat. Also muss das Schwierige ist, dass man die Geschichte immer von Anfang sehen muss. Das rechtfertigt überhaupt nichts von dem, was die jetzt machen. Aber so zu tun, als hätte es auf der westlichen Seite auch nicht irgendwelche Fehler gegeben und es gibt nur ein Gut und Böse in dieser ganzen Sache, das halte ich auch für falsch.
Nein, aber gut, also ja, aber es gibt ja, also ich meine, Fehler, die dann zu einer Eskalation führen und aber das ist ja, also ich meine, das sind ja Unterschiede, ne? Man kann da sich verstimmen, man kann da nochmal auf den Tisch klopfen, man kann da nochmal zusammensitzen, aber da jetzt eine Linie zu führen, dass das zu dem Angriff führte, da finde ich, da geht man Putin und seinen Kollegen echt auf den Leim. Die haben das doch nicht gemacht, weil die NATO sich erweitert hat, sondern die NATO erweitert sich ja auch nicht aus sich heraus. Also das ist ja keine Übernahme, sondern stellt man einen Antrag und dann wird man aufgenommen oder auch nicht.
Aber das ist eine ganz einseitige Position, die du hast. Die Position denkt sich nicht in die andere Seite rein. Und wenn man überhaupt was verändern will hier in der Situation, muss man sich auch in die andere Seite reindenken, ob man das jetzt gefühlsmäßig, ideologisch oder sowas gut findet oder nicht. Und ich finde, dass der Westen sich an der Stelle nicht in die andere Seite reingedacht hat und einfach weitergemacht hat, obwohl er klare Signale hatte, dass das die andere Seite stört. Wie weit, und gleichzeitig hat er noch unterschätzt, wie weit die andere Seite gehen wird, falls sie sich nicht berücksichtigt findet, hat da alles übersehen und ist da sehenden Auges auch in diese Geschichte reingegangen, was nicht rechtfertigt, was da jetzt passiert. Aber trotzdem ist es so gelaufen. Das heißt, Abwertung, Ausblendung von Fakten, die auch da waren oder von Entwicklungen, da kann man ja nicht leugnen an den Stellen.
Ich denke, es hat sich ja, als der Kalte Krieg beendet war, sich schon gezeigt, dass der Westen gemeint hat, jetzt wird dann alles so, wie wir es leben, wie es der Westen lebt, weil jetzt können wir unser Leben, unser Denken, unsere Demokratien überstülpen. Und da haben wir eben nicht bedacht, so nehme ich es wahr, dass es einfach auch andere Kulturen, andere Menschen, andere Sichten gibt und dass wir da auch gerade als Mediatoren einfach gefragt sind. Und deswegen finde ich es wunderbar, Günther, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja, wir wissen es nicht, wie sie ticken. Und ich habe in letzter Zeit wirklich schon häufiger nachgedacht darüber, ich würde ganz gern mal Putin verstehen. Ich würde mit ihm gerne mal in den Dialog gehen. Ich würde gerne nachvollziehen können, was in seinem Kopf gerade vorgeht, weil für mich ist er nicht krank. Kann ich auch über die Ferne gar nicht sagen, ob er krank ist oder nicht. Aber er wird irgendwelche Gründe haben, seine Regierung wird irgendwelche Gründe haben und ich würde es gern verstehen. Und dieses Verstehen erlangen wir nach meiner Meinung nur, wenn wir fragen und wenn wir in den Austausch gehen.
Wir haben doch gerade in Deutschland, oder Emanuela, du bitte.
Genau, ich würde da gerne kurz eingreifen, weil ich fand das sehr spannend, jetzt einfach mal zuzuhören, wie wir drei schon unterschiedlich, wir vier, ja, also ich eingeschlossen, wie unterschiedlich wir doch hier schon diskutieren, weil wir so unterschiedliche Sichtweisen haben, ja. Und wenn ich das jetzt mal auf die Weltpolitik greife oder anders, ich selber komme aus Polen, da hast du Sascha vorhin schon ein bisschen drauf hingewiesen, ganz am Anfang, dass ich noch drauf zurückkomme, woher wir kommen. Ich bin in zwei Ländern groß geworden. Ich bin in Deutschland und in Polen, in zwei Kulturen, die nebeneinander sind, aber doch sehr unterschiedlich sind vom Menschen her, vom Menschentyp und Herangehensweise ans vielleicht an bestimmte Dinge. Ja, da ticken wir unterschiedlich einfach. Ja, und das ist schon spannend für mich. Und wenn ich mir jetzt bedenke, und da würde ich gerne auch Claudia recht geben, wir wissen nicht, wie die Gespräche gelaufen sind. Wir wissen nicht, was in Putins Kopf vorgeht und es geht ganz lange. Und da gebe ich auch Günther recht. es sind Signale gefallen. Wir wollten die vielleicht nur nicht hören, weil wir die gar nicht hören konnten. Also ich spreche jetzt mal aus der deutschen Seite, weil wir die vielleicht nicht wahrnehmen konnten und wollten, weil wir die nicht gesehen haben, weil wir vielleicht gar nicht so denken und gar nicht mehr vorstellen können, dass man noch einen Krieg auslösen könnte, obwohl wir uns in eine EU geschlossen haben, wo wir gesagt haben, jetzt Anführungsstriche Frieden und wir leben jetzt ganz gut in unserem Land. Wir entwickeln die Wirtschaft und gehen weiter. Aber das mal über die Grenzen zu gucken und mal bei dem anderen zu schauen, wie leben die, welche Werte haben sie, mit welchen Werten sind sie selber groß geworden, ja?
Ja.
Das ist spannend.
Ja, aber das ist doch geschehen. Es ist doch nicht so, dass Putin seine Ideen und seine Vorgehensweise eine große Blackbox sind. Also gerade wir in Deutschland haben doch mit Russland ganz viel gemeinsam und ganz viele Verflechtungen und Freundschaften und wirtschaftliche Verbindungen, die gerade zwischen, also die Länder dazwischen liegend, von der Ukraine bis zu den baltischen Staaten gesagt haben, das ist ein Fehler, dass ihr liefert uns aus. Das, was Putin will, wenn man das mal so auf diese Personen, also auf eine Person runterbricht, aber da stehen natürlich mehrere dahinter, ist natürlich bekannt. Und das sieht man ja auch. Es geht doch nicht darum, dass es eine Reaktion auf die NATO ist. Es geht darum, wieder zu alter Stärke zu kommen, um dann auch auf Augenhöhe zu agieren. Ich finde nicht, dass das ein großes Geheimnis ist und dass wir uns der russischen Kultur verschlossen haben. Ganz im Gegenteil. Also ich meine, ich habe auch einen russischen Hintergrund in Maßen, ne? Also als Kind in Russland gelebt und sehr verbunden auch mit dem Land, auch nochmal in den Nullerjahren dort gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das aus einem rein westlichen Verständnis sehe. Und also ich bin da
das
sehr
meinte ich gar nicht, dass wir die Kultur nicht kennen. Ja, ja, wir kennen die sehr gut, wir kooperieren. Es gibt unglaublich viele Projekte. Aber wenn wir jetzt mal die Politikebene betrachten, ich sage mal nicht, wir menschlich, weil wir haben da auch nicht viel mit, ja, also die Kultur ist, also der Austausch findet über ganz viele Projekte, über tolle Projekte statt, ja. Aber wenn ich die politische Ebene gehe, das ist eine andere Ebene für mich.
Mhm. Ja, aber gut.
Einmal die menschliche, wir und da oben im politischen. Klar wollen die auch Austausch und die haben sich auch ausgetauscht und auch was mit der Krim und sowas war. Da sind Signale gefallen, gar keine Frage. Ja, aber für mich stellt sich die Frage, inwieweit wollten wir das nicht sehen, also die Politik wollte das nicht sehen, dass da sowas stattfindet. Ja. Inwieweit ist das, wenn wir auf das Wort Dialog wieder zurückkommen, wo Körpersprache, Mimik, Gestik, all diese Zwischentöne, was auch Claudia vorhin gesagt hat, inwieweit konnten sie die nicht wahrnehmen oder wollten sie die nicht wahrnehmen, weil dieser Wunsch nach Frieden und Zufriedenheit und Ruhe da ist?
Ja, oder der Wunsch einfach nach wirtschaftlichem Miteinander. Also dieses, dass man sagt, der Handel steht über allem. Und das ist so ein bisschen meine Meinung auf die Sache, dass ich sage, ja, ich glaube, dass wir uns schon angenähert haben und auch wissen, aber ich sehe es nicht ganz so wie du, Sascha. Ich meine nicht zu erkennen oder zu verstehen, was Putin wirklich will.
Ich denke, man muss auch mal auf die Bevölkerungen gucken. Ich meine, in Russland wird Putin, was würde man sagen, also bei so konservativen Schätzungen sagen, von 50% der Leute wird die Politik unterstützt, vielleicht von mehreren. Ja, mehr das wird jetzt oft auf das Fake News zurückgeführt. Nun leben in Deutschland mit 2 Millionen Russen. Und wenn du mit denen sprichst, eine Mehrheit dieser Leute unterstützt die russische Position, obwohl die hier alle Möglichkeiten der Information haben. Das heißt, es geht um was anderes. Es geht auch nicht nur um Kultur, es geht um eine bestimmte Form von Identifikation und es geht auch um so eine Geschichte von Wohlstand. Russland und die Ukraine sind wirtschaftlich Entwicklungsländer. Beide Länder leben von Rohstoffexport und von sonst nichts, und zwar von billigem Rohstoffexport. Ja. Deshalb hat Deutschland das auch gerne immer in Kauf genommen und sich, was ein echter politischer Fehler ist, abhängig gemacht von Russland an der Stelle. Einfach aus schnödem, sage ich jetzt mal, Geschäftsinteresse, weil das billiger ist als das Gas, was woanders herkommt oder so. Deshalb haben wir das gemacht. Und gleichzeitig aber total diese Rohstoffbezogenheit der Länder. Ich sagte, die Ukraine kann ich auch jetzt mal rauslassen, gehen wir auf Russland. wo das stärker ist, die haben sich eigentlich nach 1990 bis heute nicht wirklich wirtschaftlich gut entwickelt. Das ist das Problem. Und auf der anderen Seite hast du dann eine Bevölkerung, die auch spürt, irgendwas läuft hier falsch, und dann bekommen die noch Probleme mit ihrer Identifikation mit dem Land, mit wem denn überhaupt, kriegen eine Demokratie vorgegaukelt, wo irgendwie der Präsident und der Ministerpräsident so im Vierjahresrhythmus wechseln, aber die gleichen Leute sind, damit die Weltöffentlichkeit beruhigt ist. Da ist ja auch formal eine Demokratie, es ist aber keine. Und diese ganzen, die Konstellationen, also erstmal diese wirtschaftliche Konstellation, dann die Identifikationsthematik der Leute und auch dieses Vorgegaukel eines demokratischen Systems. Ich denke, dass diese Sachen werden uns jetzt mittlerweile ziemlich klar.
Aber dann, weißt du, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist so die Frage, inwieweit haben wir, also Deutschland, ja, die Kriegsgeschehnisse aufgearbeitet, dass die alten Wunden, die jetzt auch natürlich mit den Ängsten hochkommen, ja, wirklich bearbeitet sind. Weil ein Krieg löst ja auch eine Angst aus. Das ist ja auch, warum jetzt na, krampfhaft überlegt wird, welches Mittel ist jetzt noch machbar, um das zu beenden. Und diese Panik oder vielleicht dieses Erstarren auch und natürlich dieser Wunsch nach Frieden und Ruhe hat ja auch was mit der Geschichte zu tun. Ja, und inwieweit sind wir aufgearbeitet? Inwieweit sind die, also wenn ich an meine Großeltern bedenke, ja, die Verschiebung der Grenze, ich geboren bin ich in Schlesien, das heißt, ne, also unsere Urahnen, die sind immer hin und her, sag ich mal, geschoben worden, ja. Inwieweit ist da die Realität und nicht dieses Wegschieben, ich schiebe es weg, weil ich will damit nichts zu tun haben. Das hatte ich einmal und ich will es nicht, ja. Das kommt auch noch mit dazu. Und dann ist die Frage, inwieweit sind wir denn überhaupt noch in der Lage, einen Dialog zu führen, wo wir mit Ängsten und Sorgen, die aus der Geschichte auch noch heraus bei uns jetzt aufploppen.
Ja, ja, also ich glaube, so wird das auch gesehen. Ne? Also die Fragestellung bei der Waffenlieferung an die Ukraine und bei dem Gasembargo, wo Deutschland ja milde gesagt zurückhaltend reagiert. Das wird von außen so gesehen, dass das einfach, dass da nichts aus der Geschichte gelernt wurde und dass eher die Angst vor hineingezogen werden oder die Angst vor Krieg die Rolle spielen. Obwohl es, ich glaube schon nüchtern betrachtet, die rationalen Mittel sind, den Krieg so schnell wie möglich, und das heißt nicht, dass es schnell geschehen wird, aber so schnell wie möglich zu beenden. Denn nicht nur wir sind von Russland abhängig vom Gas, die Russen, also dieser russische Angriffskrieg ist abhängig von unserem Geld. Anders lässt sich so eine Armee nicht bezahlen.
Ja, da muss ich als Volkswirt doch nochmal reingrätschen, Sascha, das sehe ich nicht so. Wenn wir unsere Sanktionen noch weiter erhöhen und Embargos machen und so, trifft es uns. Und die Russen finden sehr wohl einen internationalen Markt, der sie finanziert. Lavrov war ja jetzt in Indien gewesen und hat dort mit den Indern verhandelt. Also das wäre nicht so.
Zum Spottpreis.
Bei uns gingen wirklich die Lichter aus, große Firmen könnten nicht mehr produzieren, wenn so ein Primärgut, was am Anfang der Produktionsketten mit eingesetzt werden, wie so Rohstoffe, wenn die nicht mehr in der Form da wären. Also insofern, das ist ein Preis, den wir für diese Dummheit, sich abhängig zu machen, zahlen.
Also ja, da geht und ja, von außen, ich habe ja gerade so auch, ne, die europäische Sicht, die sagt, ja, macht das. Das ist das Mindeste, was ihr tun könnt, Deutschland. Ihr habt jahrelang davon profitiert, ihr habt den Weg geebnet, also bezahlt mit ein paar, ne, also bezahlt das so. Wir werden bezahlen für diesen, also wir werden in diesem Krieg als Deutschland enorm bezahlen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und diese Abhängigkeit ist schon groß. Der kann nicht das gleiche Geld woanders bekommen. Russland verkauft das Öl jetzt anderswo langsam, aber zum Spottpreis. Kriegt nicht das Gleiche rein.
Nicht das Gleiche vielleicht, aber der Schaden, der erzeugt wird, ist für uns viel, viel größer. Und dann schwächen wir uns und schwächen damit auch das, was uns vielleicht auch wieder dazu bringen kann, hier ein ernstzunehmender, gerüsteter Partner zu sein. wenn ich mal das so das sagen darf, hört sich blöd an, aber wir hauen uns Ressourcen weg und klauen die auf der anderen Seite eben nicht so sehr. Also deshalb finde ich, also es wäre eine unverantwortliche Politik, wenn unsere Regierung jetzt hingehen würde und sagen, wir kappen die ganzen Gasimporte von Russland. Also das, selbst wenn die anderen, die weniger abhängig sind, das fordern. Mhm. Ne, also
dann, ja, das finde ich eine nachvollziehbare Überlegung, ne? Sich selber da auch zu schwächen. Aber da sind wir schon mitten in einem Strang der Diskussion drin, sozusagen, wie man da jetzt eher drauf reagiert oder was da Möglichkeiten sind. Da können wir mit unseren
Ich hätte noch eine Frage an dich vielleicht und an euch auch an der Stelle. Es findet ja auch so eine Art Verrechtlichung des Konfliktes statt, dadurch, dass alle dabei sind, Menschenrechtsverletzungen zu notieren und die Human Rights Watch und viele Organisationen da auch aktiv sind. Wie verhält sich das denn zu einem eher Vermittlungs-, Verhandlungs-Mediationsansatz? Ist das nicht auch, wenn du es verrechtlichst und den anderen quasi zu einem strafrechtlich relevanten Täter machst, was hat das für eine Auswirkung auf Verhandlungen und auf Vermittlung?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine Wirkung hat für die Frage auch auf den höheren politischen Ebenen, was ist jetzt ein kluger nächster Schritt? Und wenn man Dinge in eine Mediation, einen Konflikt in einer Mediation verhandelt, dann macht man ihn dort auch, verortet man ihn dort. Und Claudia hat es ja angesprochen, ne? Wer muss da am Tisch sitzen? Und wenn man das auf nur die zwei Parteien jetzt hier dieses Krieges münzt, dann würde man das sicherlich auch vieles auslagern und einlagern, das dann weniger eine Rolle spielt. Das kennen wir aus Mediationskontexten. Ne? Also wenn man an die Kirche, in die kirchlichen Missbrauchsvorgänge in Amerika denkt, da wurde über Jahre hinweg mit Mediation das auf der Personenebene da getan, also da der Bischof und die Opfer, die haben dann sich da beschlossen und dann war das weg und dann konnte man da nicht die Strukturen und das, was Recht ist, nachverfolgen, weil es einfach auch unbekannt war. Ich glaube nicht, dass das hier geschehen wird. Also auch daher ist, glaube ich, eine Mediation in der Form völlig unrealistisch. Die Ermittlungen laufen und auch wenn es 20, 30 Jahre dauern wird und vielleicht auch nicht wirklich zu einem Abschluss kommt, aber das wird juristisch auf jeden Fall eine Vertiefung des Völkerrechts mit sich bringen, des Völkerstrafrechts auch. Das kann Mediation nicht ausschließen, vielleicht als Antwort drauf. Ne? Hm. Manuela, du hast noch.
Naja, ich versuche gerade so ein bisschen mir das so, ich versuche jetzt mal so die Bilder mal aus dem Kopf wegzubekommen und ich sag mal als Mediatorin, als Unabhängige, was in dem Fall echt schwierig ist, ja, gar keine Frage, mal zu denken, aber auf einer anderen Seite ist es halt ein Thema, was in die Verhandlung, weil Mediation würde ich das ungern nennen, ja, also in die Verhandlungen, am Ende ist es ein Thema, was ja mit da auf den Tisch gehört. Ja. Und wenn jemand bereit ist zu verhandeln, muss er auch sowas hinnehmen, das gegen ihn ermittelt wird, nenne ich jetzt einfach mal. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, was mit auf den Tisch gehört. Und das haben wir in der Wirtschaft auch. Wenn solche Sachen laufen und Firmen sich gegenseitig irgendwie in Verhandlungen sind, da sind das auch am Ende, wenn irgendein Vorwurf kommt, muss der untersucht werden. Und der gehört mit dazu. Und wenn es 20, 30 Jahre dauert oder wie lange auch immer, gehört das trotzdem noch zu dieser Verhandlung. Weil ohne das Thema zu klären, kommen wir gar nicht einen Schritt weiter. Ja, an der Stelle. Weil das wird immer mitschweben. Und es wird nie Ruhe geben, solange alle Themen, die jetzt aufploppen, ja, ich nenne das mal ganz plakativ aufploppen, die auf den Tisch kommen, und da gehören auch Menschenrechtsthemen dazu, die müssen geklärt werden. Ansonsten ist jegliche Verhandlung aus meiner Sicht nicht realistisch.
Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, ja, das hat auf jeden Fall einen Unterschied, ob das diese Dimension von ganzen Völkern hat oder einzelne Personen in einer, was weiß ich, Arbeitsplatz oder auch Familienstreitigkeit, wo man sagen könnte, da gibt es Dinge, die dann der Verschwiegenheit unterliegen und nicht vor Gericht verwertet werden können, damit in der Mediation darüber gesprochen werden kann. Aber das sind zwei völlig verschiedene Dimensionen. Ich glaube, das ist auch...
Wir sollten das, glaube ich, nicht so vergleichen, wenn so in diesen kleinen und riesengroßen Themen, ja, also, weil das sind schon Welten. Hier gucken alle Menschen, die die Möglichkeit haben, drauf zu gucken, mit, ja. Hier entstehen ganz viele Meinungen, hier entstehen ganz viele Bedürfnisse, Wünsche und Ängste dahinter. Und das muss betrachtet werden und das muss, wird mit in die Verhandlung mit einspielen auch, ja. Dass wir als Menschen da ja auch mit dabei sind. Es wird keiner das zulassen, dass solche Dinge nicht betrachtet oder dann auch beurteilt werden. Ich nenne das mal beurteilt, egal ob es das vor Gericht oder in welcher Form auch immer. Das ist eine Tat, die wird, solange die nicht geklärt ist, wird es keine Ruhe geben. Weil es einfach unglaublich groß ist und unglaublich schwer, schweres Thema.
Ich habe ja ein bisschen in meinem letzten Video darüber, dafür Werbung gemacht, sich nicht in Gefühle reinzugeben. Sascha, du warst ja auch ein bisschen skeptisch dann. Oder jedenfalls bei jedem Gefühl, was entsteht, bei jedem neuen Bild, jedem neuen Massaker, was man hört, jetzt eine politische Entscheidung zu treffen, mehr Waffen oder so weiter und so weiter und so fort. Ich denke, das finde ich nochmal wichtig. Ich erlebe mich schon auch so ein Stück immer noch, ich glaube, das ist ein bisschen anders bei dir, Emanuela. Du bist, glaube ich, innerlich näher dran. Das kann ich gut verstehen. Ich bin ja, komme ja so aus dem Südwesten Deutschlands, von der Mosel, die immer zwischen Deutschland und Frankreich hin und her gegeben wurde, war auch ein sehr umkämpfter oder man wusste nicht, vielleicht haben sie es auch wieder zurückgegeben, gerne. Diese Gegend, aber so aus so ein Wechselspielsregion. Also trotzdem, dadurch empfinde ich mich ein bisschen auch noch in Distanz zu dem Ganzen, glaube ich. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, da auch, wir sind ja eher Betroffene als oder Partei, als dass wir irgendwie diese unabhängigen Mediatoren wären für diese Sache. Das muss man ja auch irgendwie mal realisieren. Wir gehören zu einer Seite. Sascha, du hast ja eben gesagt, wir sind eigentlich mit angegriffen da. Klar. Oder wir sind das eigentliche Ziel. Und dann sind wir auch eine Seite. Dennoch finde ich wichtig, dass man wirklich kühlen Kopf bewahrt und nicht jedes Bild, was wieder Emotionen auslöst, das löst wieder irgendeine Aktion aus. Wenn man das weiterdenkt, machen wir morgen Flugverbotszone und sind wirklich richtig Kombattanten in dem Krieg und so weiter und so fort. Und an der Stelle, und das finde ich richtig schwierig, aber trotzdem finde ich es sinnvoll, da zwischen Gefühl und Denken oder kühlem Kopf, nenne ich das jetzt mal nochmal, zu unterscheiden, dass es wichtig ist.
Ja, nur, ja, also in Diskussion wird das halt als Argument benutzt, ne? Und das können beide Seiten machen. Also ich kann sagen, das ist eine emotionale, aus Friedensharmonie geborene Meinung. Wir müssen uns raushalten und wir sind nicht im Krieg und ja, keine Waffen und kein Gasembargo etc. etc. Genauso wie man mir dann vorwerfen oder unterstellen kann, das ist eine emotionale Entscheidung, das Gegenteil zu wollen. Ich glaube, jeder hat mit seinen Emotionen zu tun und das heißt für mich noch nicht, dass die Argumente das Für und Wider, dass die dann als solches emotionalisiert sind. Also in einer rationalen oder in einer verbalen Diskussion wird das ja dann eher als Abschwächung des Argumentes benutzt. Da war ich skeptisch. Aber das ist das eine, ich halte das eher für eine ganz rationale Entscheidung, das ein Risiko mit sich birgt, weil ich das Risiko, wenn man es nicht macht, genauso hoch oder höher einschätze. Also wir kommen da nicht umhin. Wir sind da gemeint und wir stehen da im Fokus dieses Krieges. Wir sind da noch nicht unmittelbar betroffen. Da können wir wirklich jeden Tag dankbar drüber sein, dass wir noch nicht betroffen sind. Und wir können uns gar nicht hoch genug einschätzen, dass die Ukrainer da so bereit sind, sich dem entgegenzuwerfen. Bei aller Tragik und allem Leid. Aber das ist eher eine ganz rationale Sichtweise, die ich mir da zuspreche, sage ich mal, ne? Es ist eher eine Frage, was sind gute Schritte, was sind wirklich kluge Schritte? Und da höre ich mir alles an, auch die Dinge, die bisher, und überlege sie, die bisher ungedacht waren. Ich finde, wir sind da in der Mediation tatsächlich mit unserer Profession so unmittelbar betroffen, dass ich mir da echt eine Debatte wünsche. Also eine, die nicht nur mehr vom selben fordert, ne, und jetzt erst recht, sondern wirklich da auch ungeahnte Dinge, die man vor einem Jahr noch nicht hätte denken können, zumindest andenkt und durchdenkt, was das bedeutet für unsere Zunft. Ich fühle mich da tatsächlich in unserer Professionalität auch angesprochen.
Ich meine, der Glasl hat ja in seinen Darbietungen da jetzt besonders mal dazwischen unterschieden, zwischen zwei Phasen, zwischen Soforthilfe und was ist so mittelfristig oder langfristig ein Thema. Ich glaube, dass die Mediation oder so da eher zu der zweiten Kategorie gehört. Also ich habe schon irgendwo dauernd auch diese Überlegung, was ist Soforthilfe? Wie kann man da tatsächlich irgendwie, gibt es irgendeine Möglichkeit dazu beizutragen oder welche Sachen helfen an dieser Stelle, anstatt es einfach auszublenden? Ne? Also das, und da hat er ja auch seine OSZE-Erfahrung, die er auch, er hat wohl an verschiedenen Konflikten auch tatsächlich mediativ oder konfliktklärend mit teilgenommen. Er, glaube ich, nennt Jugoslawien, und es hatte noch ein Beispiel, das ich jetzt aber nicht mehr weiß. Und das wäre für mich nochmal eine Frage, was gibt es an Sofortmaßnahmen? Das brauchen wir ja eigentlich. Anstatt uns das anzugucken, bis die Kräfte so weit erschöpft sind, so wie es in Israel und Palästina immer der Fall ist. Die haben auch alle 7 Jahre den Krieg. Und dann sind die Arsenale erstmal leer und dann verhandelt man wieder. Ne? Also insofern, was kann man tun? Das ist schon noch eine Frage, die mich sehr bewegt.
Ja, was gute Frage. Claudia, was geht dir da durch den Kopf?
Mir geht es auch durch den Kopf. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich sehe im Moment, dass was man jetzt gerade tun kann, ist humanitäre Hilfe. Mhm. Ich bin auch, was die Waffenlieferungen betrifft, denke ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, Sascha, vermute ich, dass ich eine andere Meinung habe als du. Mhm. Und es ist, ich glaube, außer jetzt menschlich etwas zu tun und zu unterstützen bei der Flüchtlingssituation, auch im Land, beim Aufbau und sowas wieder zu unterstützen, glaube ich, haben wir keine andere Möglichkeit. Was wir tatsächlich machen könnten, ist, wenn der Konflikt nachher weiter besteht, der Krieg aber, so hoffe ich, irgendwann bald zu Ende ist, dass wir dann durch mediative Elemente und auch durch Mediation mit unterstützen könnten, vielleicht das Auswärtige Amt oder... Ja. Soweit es auch, wir alle wissen, Mediation muss auch gewollt sein. Ja, also wir können die Parteien da auch nicht zur Mediation prügeln, tragen, schleifen. Sie müssen es wollen. Das ist, ich weiß nicht, was die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist Diplomatie und Mediation, ist das kompatibel? Passt das zusammen? Ist es überhaupt im politischen Raum, im politischen Rahmen? Ist da die Mediation überhaupt ein Mittel, was wir unter Mediation verstehen, was greifen kann.
Ja, aber ich meine, da in Deutschland ist das ja tatsächlich über lange Jahre jetzt sehr eng zusammengewachsen. Also das Mediationsinstitut in Frankfurt ist einer wichtiger Berater der Diplomatie und der Diplomaten über lange Zeit. Und das finde ich ja auch das wirklich auch Debattenanstoßende, das ist einfach gescheitert. Ne? Die deutsche Außenpolitik steht vor einem Scheiterhaufen. Vor einem gescheiterten
Scherbenhaufen.
Vor einem Scherbenhaufen. Ja. Vor einem Scherbenhaufen. Scheiterhaufen ist dann wieder was anderes. Ne? Da stehen sie hoffentlich nicht, obwohl sie einige dort auf jeden Fall sehen. Das ist eine verhexte Situation, die sie da herbeigeführt haben. Und da haben Mediatoren mit ihren Ideen und ihrer Vorgehensweise, wie man deeskalierend oder konfliktvermeidend agiert, ihren Anteil zu tragen. Ich finde schon, dass das eine Debatte wert ist. Was jetzt akut Not tut, glaube ich, ja, da haben wir wirklich wahrscheinlich eine andere Meinung, Claudia. Also auf einerseits gar nicht bei der humanitären Hilfe, also geflüchtete Menschen aufnehmen, denen Dinge zur Verfügung stellen, das ist auf jeden Fall ein Mittel der Wahl. Und aber auch tatsächlich, wenn ein Volk nach Hilfe schreit oder nach Waffen schreit, den Waffen zu liefern. Das ist, wie ich jedem Gewaltopfer, das auch im familiären und sonstigen Bereich sofort Schutz anbiete, ist es genauso ein Gebot, Selbstschutz zu ermöglichen. Und es hat eine politische Dimension, die ein Risiko in sich birgt. Das ist so. Das schätze ich aber nicht so groß ein.
Das haben wir damals bei Afghanistan wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt wissen wir nicht, wo die deutschen Waffen überall rumkursieren. Und das ist das, was mir durch den Kopf geht dabei. Wo ich denke, wenn wir Waffen jetzt geben in die Ukraine, woher wollen wir wissen, wo sie nachher landen? Das ist das, was mir durch den Kopf geht. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf die Mediation kurz zurückkommen. Ja. Habeck selbst hat in seinem Buch, das er, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas geschrieben hat oder 1,5 Jahren geschrieben oder gesagt, Politik ist Mediation. Und wenn ich das mir so durch den Kopf gehen lasse, denke ich, ja. Und damit komme ich auch auf das zurück, was du jetzt gerade gesagt hast, Sascha. Ja, mhm. Und da haben wir als Mediatoren und Mediatorinnen tatsächlich noch unsere Hausaufgaben zu machen, um zu gucken, wie können wir da bestmöglich unterstützen, wie können wir uns da bestmöglich auch mit einbringen, wie können wir da dazu beitragen, dass es da ein dialogfreudigeres Miteinander gibt. Und damit, ich habe wohlwissend jetzt nicht friedlicheres Miteinander gemeint, weil eine Mediation muss nicht unbedingt friedlich sein, also nach meinem Dafürhalten. Aber sie sollte auf jeden Fall den Dialog fördern und man sollte auf jeden Fall im Austausch sein.
Ich hänge noch so ein bisschen an einer anderen Frage, ist, wie weit für jegliche Form von Vermittlung, Verhandlungen und so weiter ist der Kontakt wichtig. Ne? Ich merke so, dass natürlich der Kontakt zu russischen Menschen zunehmend auch aufgelöst wird. Ob das im Sport, in der Kultur oder sonst wo ist oder Rauswurf aus der Menschenrechtsorganisation, der UNO und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also da habe ich noch ein großes Fragezeichen, ob das nicht einfach auch von der Hinsicht her, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Putin und der Bevölkerung. Ja, und selbst wenn ich eben gesagt habe, die viele stellen sich trotzdem dahinter aus diversen Gründen. Aber ich finde so wichtig, was kann man dafür tun, um diesen Kontakt zu halten. Ich habe jetzt vor 2 Wochen meine Prüfung in der TH gemacht. Da will jetzt die Einzelheiten nicht so sagen. Und ich hatte einen Prüfer mit auf dem Board, der aus der Nähe von Moskau war. Ne? Und das führte dann dazu, ich habe den normal behandelt, wie ich sonst auch Leute behandle. Trotzdem schwebte dieses Thema zwischen uns. Und ich habe es dann auch nicht weiter angesprochen. Gut, war ja auch ein öffentlicher Kreis oder sowas, dann ist es auch schwierig, den anderen zu einem Statement zu bringen. Der kann sich um Kopf und Kragen reden bei sowas. Also deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber ich finde es so wichtig, dass man irgendwie guckt, wie kann man trotzdem mit Menschen oder in den ganzen Kontakten, die es da gibt, mit Russland in Kontakt bleiben dann. Und ich würde die nicht gerne alle in Sippenhaft nehmen dafür, was Putin macht. Das ist so meine Tendenz an der Sache, weil das ist für mich auch eine Voraussetzung dafür, dass man in irgendeiner Weise in Vermittlungen, Verhandlungen oder sowas kommt. Mhm. Was denkt ihr dazu?
Ja. Sehe ich genauso wie du, Günther, dieses im Austausch auch zu bleiben und vor allem auch nicht alle Russen jetzt als die Schlimmen hinzustellen, genauso wenig wie alle Ukrainer die Guten sind, genauso wie wir Europäer oder wir Deutschen alle die Guten sind, dieses Gut-Böse-Denken. Ich glaube, dass wir da schon stark Abstand von nehmen müssen. Und auch die Grauschattierungen uns angucken müssen. Und was mich absolut schockiert, ist das Verhalten, wie jetzt zum Beispiel mit russischen Künstlern umgegangen wird, die keine Engagements mehr bekommen. Es wird diskutiert, kann man noch Tschaikowski spielen? Ja, sag mal, wo sind wir denn? Das sind so Dinge, wo ich denke, Leute, also wenn wir da nicht anfangen, auch kritisch zu durchdenken, was das eine mit dem anderen zu tun hat und vielleicht auch kritisch manche Dinge auch so stehen lassen und sagen, es ist auch nicht nur Putin, es ist die russische Regierung, die das will, ja. Also, dass man da einfach auch mal schaut, weil Putin alleine diese Macht auch nicht hat. Der hat genügend Leute bei sich, die genauso ticken wie er. Und dann denke ich mir einfach, und wenn wir dann genau das Gleiche tun, dass wir alle Russen verbannen und beschimpfen oder ihnen ja keine Möglichkeit geben, noch aufzutreten, den Künstlern oder sowas, wo ich denke, um Gottes Willen, das nimmt Ausmaße an, wo ich denke, wer sind wir, dass wir auf einmal so in eine Beurteilung reinrutschen, und eine Verurteilung reinrutschen. Was maßen wir uns an, wir Menschen?
Emanuela, willst du vorher oder soll ich?
Ich würde mich da gerne an Claudia anschließen, weil ich natürlich durch meinen Hintergrund und auch durch die Vernetzung hier auch mit ganz viel russischen, ukrainischen, polnischen, afghanischen, also wirklich, ich arbeite auch in diesem interkulturellen Bereich und ich kriege einfach mit, dass russische Bürger, die hier seit 20 Jahren oder länger sind, Unternehmer, Unternehmerinnen sind, auf einmal hinterfragt werden, ob sie überhaupt noch dieses Geschäft in Deutschland führen dürfen. Und das ist für mich so, wie ich sage, so, jetzt sind wir doch an einem Punkt, wo sich die Geschichte vielleicht, ich will nicht sagen wiederholt, aber widerspiegelt ein bisschen früher. Jetzt fangen wir an, wieder zu kategorisieren. welcher Mensch ist das, aus welchem Land kommt es, welche Gesinnung ist es, darf der hier sein, darf er nicht hier sein, ja, also dieses Verschiebung, wo ich sage, boah, das ist, das finde ich noch unheimlicher, weil es ist das, was auf der unteren Ebene passiert, wo man eigentlich gar nicht mehr, also ich, für mich war das so, es war ein Schock, als ich das gehört habe, als mich eine Kundin angerufen hat, sagt, was soll ich machen? Ich werde gerade hier verurteilt, weil ich im Geschäft habe und Dinge nachweisen muss, die ich nicht verstehe. Ich habe nichts mit Russland zu tun. Ich lebe noch nicht mal in diesem Land. Ich lebe hier in Deutschland. Ich spreche diese Sprache perfekt. Ich bezahle Steuern und mache Co. Trotzdem werde ich auf einmal verurteilt, weil ich aus diesem Ursprungsland komme. Mhm. Ja, und das finde ich nicht gesund. Ja.
Ich habe an dem besagten 22. Februar, als ich da mit einem Freund da spazieren war und da das reflektiert habe, auch gesagt, das wird kommen. Diese Differenzierungsprozesse sind in Organisationen und sozialen Systemen erwartbar. Also daher bin ich da nicht überrascht. Und weiß nicht, also die Frage, ob ich da jetzt sozusagen das beurteile, mich dafür oder dagegen, so, ich glaube, das führt da nicht weiter, sondern das sind Prozesse, die in solchen großen Systemen stattfinden, wenn so Grundlegendes in Frage steht. Auf der Ebene von sichtbaren Organisationen wie Theater oder Bundesländern oder die sozusagen da Engagements aufkündigen, das ist etwas, was sozusagen nicht der Krieg geschaffen hat, diese Aufmerksamkeitspolitik oder aufmerksamkeitsorientierte Politik, wo man gucken muss, sozusagen, was für Botschaften sendet man damit. Und insoweit ist das ein Instrument. Und ich halte das für sinnvoll. Man muss über das Detail und über die Tiefe nachdenken, das kann man machen, aber ich halte das für ein sinnvolles Vorgehen, um deutlich zu machen, dass wir das Verhalten dieser Großorganisation Russland nicht tolerieren. Und dazu brauchen wir auch alle Russen, die da mitwirken. Dass die nicht in Russland jetzt aufstehen können, ne, und so, das ist klar, wenn es überhaupt so viele gibt, also die Dissidentenbewegung oder Bürgerbewegung ist nicht sehr stark in Russland. Das ist einfach so nach 20 Jahren Putin. Das kann vielleicht mal wachsen und auch Verständigung kann mal wieder möglich sein. Ich sehe das momentan nicht an der Zeit, sondern die Botschaft, die Welt, hoffentlich die Welt da sendet, dass wir mit diesem Verhalten nicht einverstanden sind, kann gar nicht deutlich genug sein. Und uns Deutschen, finde ich, hat das, wir sind da Vorbild. Wir sind durch eine Ächtung, sind wir hoffentlich zur Vernunft gekommen. Also wir sind das Beispiel, dass wir uns mit einer solchen Ächtung auseinandersetzen können und Reue zeigen können. Und keiner hat sich übertriebenermaßen da angesprochen gefühlt, sondern ja, das ist tatsächlich so. In meinem Land, in dem Land sozusagen, in dem ich Bürger bin, in dessen Namen wird Krieg geführt. Und dann habe ich da eine Verantwortung mitzutragen, die sich im Kleinen äußert. Und das heißt nicht, dass ich nicht mit einem Russen sprechen würde, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja eine andere Ebene. Man kann sich dann darüber verständigen, warum man zum Beispiel ein solches Engagement auflöst. Aber ich finde, das sind ganz wichtige, sichtbare Aufmerksamkeitspunkte, wie man mit Künstlern, vor allen Dingen lebenden Künstlern, umgeht, die vielleicht sogar auch noch von dem System profitiert haben. Es wird nicht, also ich halte das für total unrealistisch, dass wir irgendwie in 2-3 Jahren zum Status quo ante zurückkehren. Und das ist... Also wie lange hat Deutschland gebraucht nach dem Zweiten Weltkrieg, um halbwegs wieder anerkannt zu werden und dafür was zu tun? Jeder Einzelne was dafür zu tun. Daher kann ich das nicht so ausschließen. Ich halte das
für mich noch nicht vergleichbar. Ich denke schon, dass da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, da zu behaupten, wie lange das jetzt geht und so weiter und so fort. Ich denke, die Chance ist noch da, dass man im aktuellen Status der Entwicklung, die es genommen hat, zu einer in irgendwie gearteten Waffenstillstandsvereinbarung erstmal kommen kann und dann auch darauf aufbauend auch Verhandlungslösungen, Vermittlungslösungen und sowas kriegen dann. Also das glaube ich nicht. Also da bin ich auch, ich glaube auch, dass von der anderen Seite, das verstehe ich natürlich auch nicht viel von, auch bisher noch ein begrenzter Einsatz gefahren wurde. Und wir höllisch aufpassen müssen, dass wir nicht denen die Legitimation dafür geben, noch weiter zu eskalieren. Und da haben wir schon einen Einfluss drauf. Ne? Und das wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das im Einzelnen aussieht. Aber insofern gibt es da, glaube ich, ich bin optimistischer da und denke, dass da ein Stopper reinzubringen ist und dass wir auch auf einem guten Weg da sind, durch die Geschlossenheit der paar westlichen Länder, die da immer zusammenstimmen und zusammenstehen und NATO repräsentieren im Wesentlichen und da sogar Schweden und Finnland gerne noch wieder eintreten wollen, nicht wieder, aber jetzt so, dass das eine Wirkung haben wird. Aber ich bin jetzt nicht so skeptisch, dass das eine wirkliche radikale Zeitenwende ist. Es ist in unseren Köpfen ist es eine Wende. Aber das ist eine wirklich, ich glaube nicht, dass es eine wirkliche Zeitenwende ist. Es ist nur etwas offenbar geworden, was vorher schon da war. Wir waren ein bisschen blauäugig. Dürfen wir als Deutsche auch sein. Wir hatten große Sehnsucht danach, dass sowas nicht mehr in unseren Breiten passiert. Ob da irgendwelche Rohingyas da in Myanmar und Bangladesch da verfolgt werden, das haben wir ja aus unserem Überlegenheitsgefühl immer als so abgetan, die Wilden, die machen das noch da hinten. Aber da haben wir was dazugelernt. Aber ich glaube, von der praktischen Seite bin ich eher optimistisch, dass man da zu einer, dass das jetzt nicht eine endlose Geschichte wird. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube, dass in diesem Jahr da auch eine einigermaßen Waffenstillstandslösung gefunden wird.
Bei dem Krieg, da bin ich auch bei dir, Günther, das sehe ich ähnlich. Was den Konflikt betrifft, sehe ich es nicht. Also weil für mich persönlich wird Europa ohne Russland schlecht bestehen können. Mhm. Das gehört zusammen und Putin hat da jetzt einfach Pflöcke eingerammt, die man schlecht übersehen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch durch die Globalisierung eine Riesenvermischung. Es gibt viele Russen, die ukrainische Vorfahren haben und andersrum. Es gibt wo ich denke, mein Gott, deswegen, also Sascha, ich sehe es tatsächlich in der Hinsicht ganz anders als du. Ich würde da wirklich mit den Russen als Volk oder auch da auch ein Zeichen setzen zu wollen, das finde ich ist kein geglückter Ansatz in dem Punkt, weil wir auch gar nicht wissen, welches Blut in den Adern der Menschen mitfließt. Für was ihre Herzen schlagen und vor allem warum. Und bei vielen Dingen, also jetzt komme ich nochmal auf die Künstler zurück, deren ihr Herz schlägt häufig gar nicht für eine Nation, sondern für die Musik, für ihre Kunst. Und da denke ich einfach, da dann zu gucken, dass man da einem Politiker oder der Politik irgendwelche Zeichen setzen will, da kann ich nur meinen Satz wiederholen, wer sind wir?
Also es ist ja aktuelle Debatte, mich würde da interessieren, was würdest du jetzt sozusagen den Vorwürfen des Außen, also des Botschafters der Ukraine sagen, der das ja auch sehr unmöglich findet, dass man jetzt hier so Feste verfeiert, wo russische Musiker auftreten, wo man gemeinsam singt und tanzt, und der das jetzt für sehr deplatziert hält. Was wäre da deine Idee
davon? Also ich kann da nur das Beispiel bringen, Nahostkonflikt. Da hat Barenboim wunderbar im Liban-Orchester Israelis und Palästinenser an sein Pult gebracht. Und ich persönlich finde, dass die Musik tatsächlich uns Menschen verbindet. Und wenn wir jetzt die Ukrainer sehen, wie sie lachen, wie sie tanzen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht die Frau von Klitschko gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Runde sie war. Sie hat gesungen und sie sagt, dieses Singen ist so wichtig auch für die Ukrainer, weil es verbindet. Und deswegen finde ich zum Beispiel, was Steinmeier, ob man ihn mag oder nicht, was er gemacht hat, dass er Russen und Ukrainer an diesem musikalischen Event geholt hat. Er war nicht ganz clever in dem, dass er zu viele russische Solisten genommen hat. Da denke ich, da hätte er wirklich vorher ein bisschen, also vielleicht nachzählen müssen, dass man da wirklich ganz akribisch drauf guckt. Wenn wir 5 Solisten haben, dann sind es 2 Russen, 2 Ukrainer und vielleicht ein Afrikaner, ein Deutscher, ein Franzose, sowas, ja, dass man da einfach schaut, dass es gut aufgeteilt ist. Aber im Prinzip finde ich, dass es ein schönes Zeichen ist. Und was jetzt dieser ukrainische, ja, Botschafter dazu sieht, ich sehe ihn auch etwas kritischer in seiner eher harten Auftrittsart. Und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, wie er es sieht. Weil im Prinzip finde ich es eine schöne Idee. Gut, Barenboim hat jetzt mit seinem Divan-Orchester auch nicht den Krieg oder den Frieden herbeispielen können. Mhm. Aber er trägt dazu bei. Er ist für mich in der Art auch eine Art Mediator, dass er auftritt mit seinem Orchester. Und ich meine, es besteht jetzt seit 99 dieses Orchester und die Jugendlichen und die jungen Menschen, die zusammen musizieren, die sind nicht mehr im Konflikt miteinander. Die musizieren. Und ich finde, das ist dann schon mal der erste Schritt.
Naja.
Ja, ich glaube, der versucht uns in eine Retterrolle in ein Spiel vierten Grades reinzuziehen. Drama-Dreieck, Verfolger, Opfer, Retter, und dass wir viel, viel stärker, die wollen Flugverbotszone, schwere Waffen, Flugzeuge geliefert, alles Mögliche, dann werden wir tatsächlich noch viel mehr Partei als wirklich Kriegspartei, nicht adressierte ideologische Partei, das ist nochmal was anderes, aber dann, und deshalb, ich finde eher, vielleicht darf man ihm dazu gestehen, weil er von so einem geschundenen Land im Moment kommt, aber ich finde seine Umgangsweise auch mit wie wir deutsche Politiker anklagt, finde ich nicht in Ordnung aus meiner Sicht, also, soweit man das beurteilen darf. Da geht's mir, bin ich sehr kritisch ihm gegenüber.
Ja, ich bin ihm sehr zuhörend zugewandt, weil er den Finger in Wunden legt, die bisher so nicht deutlich waren. Was wir auch wirtschaftliche Unmöglichkeiten, also diese Projekte, die einfach nicht in der Öffentlichkeit besprochen wurden, also dieses gesamte Nord Stream, da werden wir noch vieles hoffentlich hören, was aufgearbeitet wird, was da für zwielichtige Gestalten, wo es einfach ums Geld ging und wir oft genug gewarnt wurden und wir das einfach weggewischt haben. Ich halte das für unfassbar, was da jetzt so langsam auch bei mir ankommt, aber was woanders schon längst da war. Da waren wir wirklich blauäugig, geldgierig, raffgierig. Und wir haben uns da ganz schön reingeritten. Also das wird uns auch noch nachhängen als Deutschland. Völlig zu Recht. Es ist, glaube ich, noch nicht angekommen. Und der Botschafter Melnyk legt dorthin den Finger in die Wunde. Und ich finde, in einer Art und Weise, der wir zuhören. Also die unsere Aufmerksamkeit erregt. Das ist...
Auf jeden Fall.
Da macht er einen richtig guten Job.
So. Also dieses Hinhören, Zuhören und auch ihn zu verstehen, nachvollziehen zu können, warum er so agiert, warum er so spricht, warum er diese Worte wählt, das ist absolut wichtig. Da bin ich also absolut bei dir, Sascha. Das ist so. Weil aber es einfach sein Standpunkt ist, der auch wichtig ist in der Hinsicht. Das ist
Aber ich sehe auch, ne, dass was Günther anspricht, auch, ne, dass das natürlich eine Verführungssituation auch sein kann und aus der jeweiligen Perspektive auch völlig zu Recht. Also dieses,
das ist ungeschickt, finde ich. Ich finde, es ist an der Grenze, unsere Leute zu beleidigen. Und das geht auch nicht in der Diplomatie. Das geht nicht. Das macht man nicht. Wenn man jemanden freundschaftlich verbundenes Land zu irgendwas bringen will, gehört es auch darum, dessen Positionen auch zu wertschätzen. Es ist ein Präsident, ist da bedeutend besser in der Rhetorik und in der Ausdrucksweise, obwohl er vielleicht ähnliche Forderungen hat. Also das ist ein Unterschied.
Also das, ja, ich denke, das sind die Emotionen, die einfach auch hochschlagen bei ihm. So sehe ich es bei ihm. Das ist einfach, dass er emotional so tief auch von vielen Dingen auch betroffen ist. Wir wissen ja seine Geschichte auch nicht, wie weit er Familie noch dort hat und sowas. Dann würden wir, denke ich, alle ganz anders auch agieren und reagieren in solchen Situationen.
Ja, doch, die hat er da auch noch, ne, hat er auch gelebt. Ich finde, er ist wirksam. Also, ne, also da gibt ihm der Erfolg ebenso wie dem Präsidenten recht. Er ist wirksam. Ne? Er bewirkt tatsächlich etwas und seine, ich sag mal, Strategie, Taktik ist einfach, dass er glaubt, dass ein Großteil der Bevölkerung, die das lesen und die ihm zuhören, anderer Meinung sind als die Politiker, die er dort in der Verstrickung sieht. Und insoweit ist es eine Anklage. Und da ist Herr Steinmeier zwar noch unser Präsident, aber den hält er halt dafür, würdig auch anzuklagen in dieser öffentlichkeitswirksamen Form, damit das ans Tageslicht kommt. Ich kann das nachvollziehen, sage ich es mal so. Ne? Kann das echt nachvollziehen. Und er hat damit Erfolg.
Was immer auch Erfolg ist, Sascha. Wir kennen auch jemanden, der gerade Erfolg mit seiner Taktik hat. Ne?
Naja, Erfolg ist, dass ne, unser Präsident das als Fehler eingesteht. Das ist ja schon mal ein erster Schritt.
Ist es denn ein Fehler, Sascha? Ist es denn ein Fehler? Also was meinst du, was ist ein Fehler, Sascha?
Dass der Nord Stream 2-Pakt geschlossen wurde und das maßgeblich von dem heutigen Bundespräsidenten, ehemaligen Außenminister und Kanzleramtschef vorher eingefädelt und forciert wurde. Ja. Absolut. Und ich meine, was waren das für Gestalten da? Ne? Also der CEO von Nord Stream 2 war ein Stasi-oberster Chef, der mit in Russland praktisch zu Hause ist und der eine alte KGB und Stasi-Seilschaften da organisiert hat. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar, dass sowas durchgeführt wurde von der deutschen Regierung, gedeckt und gefördert. Da bin ich als Bürger sprachlos. Völlig sprachlos. Und das wird auch sicherlich noch Nachspiele haben. Also politische wie juristische.
Der Mainstream der Politik seit 1995 vielleicht war, die Welt ist anders, es gibt keine Bedrohung mehr und so weiter. Der neoliberale Geist von wegen Geschäfte machen auf jeden. Wir waren ja Exportweltmeister, wir haben für die Rüstung nur noch 0,7% oder was obwohl wir tausendmal versprochen haben, 2% in sich vereinbaren haben wir nicht. Dann haben wir die unter Gutenberg die Wehrpflicht ausgesetzt, die Dienstpflicht. Damit haben wir das Krankenhauswesen, den Pflegebereich erstmal trockengelegt. Da leiden die heute noch drunter. Wir haben unsere Verteidigungsfähigkeit. Also da waren ja eine Traumtänzerei auf politischer Ebene, die gerade politische Themen rausgenommen hat und immer zugunsten irgendwelcher wirtschaftlicher Interessen. Denn die Wehrpflicht ist ja auch deshalb aufgehoben worden, weil die jungen Leute dann halt den Unternehmen zur Verfügung stehen. Ne? Und deshalb hat man war immer ein Störpunkt insofern da. Diese Dinge, ich glaube, dass an der Stelle wieder so eine Rückbesinnung oder eine andere Besinnung kommt. Was ist eigentlich Gemeinwesen? Was ist für uns wichtig insgesamt? Welche Verantwortung hat jeder auch da drin und nicht, dass irgendwie Gemeinwesen, Verteidigungsschutz wird an irgendwelche Dienstleistungsunternehmen, sprich jetzt eine Bundeswehr oder sowas, zu der auch keiner mehr hin will, da abgegeben und dann hat sich der Lack. Und ansonsten leben alle wunderbar in Wohlstand und werden versorgt und haben. Ich glaube, dass dieses Denken sich verändern wird.
Ja. Das finde ich
auch insofern, und das finde ich auch gut so, dass wir da aus dieser rein wirtschaftlichen Logik rauskommen und uns als, wie heißt das, Zoon Politikon oder so, ich meine, Griechisch ist miserabel, also als politisches Wesen und Verantwortungsträger in der Gesellschaft, jeder von uns auch wieder kommt und das finde ich wichtig, ja.
Emanuela, ich glaube, du hattest.
Genau, was ich jetzt so auf alles betrachtet wichtig finde, es wird Zeit, dass wir auch mal Dinge in Frage stellen, auch unsere Politik und Dinge, die sie machen. Weil auch bei uns ploppen Dinge ja jetzt auf, die wären an uns vorbeigegangen, wäre jetzt nicht das Thema, was jetzt da ist. Wäre das nicht passiert, so wie es passiert ist, dann hätten wir gar nicht mitbekommen, was sie im Hintergrund machen. Ja, und deswegen ist so der Appell, wenn wir wieder mal so ein bisschen Bogen schlagen zu Dialog und Mediation und Verhandlungen, dass wir als Bürger mal auch die Dinge hinterfragen, die da passieren. Es ist nicht immer alles gut und alles schön. Die wissen schon, was sie machen. Weil es ist doch das, was die Haltung dahinter war. Die Politik weiß, was sie macht das schon, wir vertrauen total drauf und hinterfragen manchmal gar nicht Dinge. Deswegen sind sie auch so an uns ein bisschen ab und zu mal vorbeigeflossen. Ja, das auch kritisch zu hinterfragen und dass es auch erlaubt wird, dass wir kritisch Dinge hinterfragen, ohne gleich verurteilt zu werden. Nur weil man sich eine Diskussionsdebatte wünscht über bestimmte Themen. Ja, die Politiker sind auch am Ende nur, Anführungsstriche, nur Menschen, die handeln aus bestimmten Gründen. Ja, klar müssen sie uns als Bürger vertreten, aber am Ende sind es auch einzelne Personen. Und wir haben jetzt auch in der Corona-Krise Dinge mitgekriegt, dass Dinge laufen, die hätten nicht laufen dürfen, so wie sie gelaufen sind. Ja, nehmen wir die Testsachen mal, ne? Wer hat wie was verkauft? Ich will jetzt keinen Namen hier nennen, ja, aber das wissen wir alle, dass Dinge auch schief laufen da oben. Nur die werden nicht mehr hinterfragt und die dürfen gar nicht mehr hinterfragt werden, weil es ja immer schon so gut gelaufen ist. Und im Vordergrund ist die Wirtschaft und uns geht's ja gut. Uns ist die letzten Jahre allen gut gegangen. Aber das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir diskutieren und dass wir uns erlauben, kritisch darüber zu diskutieren und dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Weil das ist Dialog.
Ja, ja, also ich glaube schon, dass wir dürfen die Dinge hinterfragen und das machen ja auch viele und das haben wir ja überall gesehen und haben uns manchmal auch drüber aufgeregt, dass das gemacht wird. Aber das finde ich, ist ja, also das ist ja eine Strategie, wenn ich das mal so in den Raum werfe, obwohl ich das fast gar nicht aufmachen will, ne? Aber dass wir kritisch sind gegenüber unserer eigenen Regierung, wird auch und wurde auch als Waffe gegen uns selber genutzt. Also wenn wir die Desinformationskampagnen sehen, die wir in den Social-Media-Kanälen die letzten Jahre hatten, dann ist das genau eine Strategie, uns als westliche Staaten zu destabilisieren. Ja, das, weil wir kritische Geist sind und weil wir unsere Regierung kritisch hinterfragen dürfen. Und das kann man eben auch organisieren. Also ich finde, ne, wir dürfen kritisch sein, wir sollen auch bei bestimmten Punkten kritisch sein und wir haben eine Auswahl auch zu treffen, welche Kritiken wir anbringen. Das kann man gar nicht normativ machen, sondern das findet einfach auch statt. Und das eine war über Jahrzehnte praktisch unterhalb des öffentlichen Radars in Deutschland, also Nord Stream 2 war ne, fast unterhalb des Radars, während das in allen anderen östlichen Staaten und Amerika natürlich auch, war das natürlich ein Wahnsinnsprojekt, war also wirklich wahnsinnig im Sinne von, weil es den Krieg vorbereiten hilft. Und andere Dinge waren für uns natürlich an der Oberfläche und da haben wir kritisiert in der Öffentlichkeit. Ich glaube schon, dass wir da auch russische Propaganda auf den Leim gegangen sind. Und das haben wir in Europa erst in den letzten Jahren in den Griff bekommen. Ja, also das finde ich zum Beispiel eine erstaunliche Situation, dass ganz wenig in Social Media an Posts und an Destabilisierungsposts kommt, wie das noch in der Pandemie der Fall war. Oder in der Flüchtlingskrise 2015. Mhm. Weil Europa da wirklich gelernt hat. Wir haben da eigene Agenturen gegründet, also auf europäischer Ebene eigene Webseiten und eine wirkliche Taskforce. Und die Früchte dessen sieht man. Eben, ne, Klammer auf, eben nicht. So, Klammer zu, ne? Also die Posts sieht man nicht. Gut. Liebe Kollegen, wir haben fast 2 Stunden debattiert, diskutiert, sind möglicherweise auch nach unser allen Maßstäben in Dialog gegangen und haben Kontakt gepflegt. Was gibt's zum Schluss von jedem von euch zu sagen? Vielleicht als Resümee, vielleicht als Ausblick, vielleicht als Aha-Erlebnis, vielleicht als Bekräftigung.
Also das klingt jetzt bestimmt abgedroschen und der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, Gottes Willen, aber ich kann das nur für mich immer wieder wiederholen. Dialog ist nicht immer die beste Möglichkeit, aber es ist in vielerlei Hinsicht die einzige.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Ich denke so, was ich nochmal so mitnehme, ist auch sowas, wenn ich über das ganze Thema nachdenke oder mich mit anderen unterhalte, werden mir tatsächlich auch so eigene Wahrnehmungsblockaden auch deutlich oder so, ne? So Denkmuster, die man hat oder in der Fachsprache nennt man ja das Denkbezugsrahmen, was ist möglich, was nicht, wie passt das da rein, was hat mit was zu tun und so weiter und so fort. Und das ich wichtig finde, das ist ja auch eine wichtige Haltung im Dialog, tatsächlich auch eine Meinung von jemand anderem stehen zu lassen, in der Schwebe halten, heißt das ja, dieses Suspendieren ist ja was Wichtiges im Dialog, selbst wenn sie einem selbst nicht gefällt. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Geschichte, ne? So dieses nach dem Motto, wir Europäer oder Westeuropäer oder Oberdemokraten, wir haben ja irgendwie, die sind ja an der Speerspitze der Geschichte und die anderen, die müssen da sich alle noch so hin entwickeln und so, ist vielleicht auch eine Hybris, ne? Also, dass man vielleicht darauf ganz stolz sein kann, was man erreicht hat, ist eine Sache. Aber so zu tun, als wenn das jetzt ab morgen auch alle anderen so sehen müssten und könnten, ist überheblich. Und da geht es vielleicht die gesamte Weltentwicklung doch auch ein bisschen langsamer. Bin ich immer noch optimistisch, dass die Menschheit sich gut entwickelt. Ich glaube, das hat sich in den letzten 2000 Jahren getan, vielleicht schon vorher, weiß man nicht so viel drüber, aber trotz der vielen Menschen, die es auf der Welt gibt, aber dass wir tatsächlich ein bisschen realistischer sein müssen, dass es ganz unterschiedliche Denkmuster oder auch wie Menschen miteinander leben, sich gemeinsam organisieren in Staaten, was ihnen da wichtig ist, was sie für ihre Identifikation brauchen, um sich sicher zu fühlen und so weiter und so fort, dass man da nochmal offener, oder ich jetzt Mann nicht, aber dass man da, dass ich da auch wieder offener für werden muss.
Ja, vielen Dank.
Ja, da schließe ich mich so ein bisschen auch an beide, weil Dialog, ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach in Dialog zu gehen und auf allen Ebenen. Ich möchte da jetzt keinen Unterschied machen, ob es Politik, ob es Kunst, Kultur, ich sag mal, wir Menschen, ja, mit unseren unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen Aussichten und Bedürfnissen und Wünschen, dass wir trotzdem in Dialog gehen miteinander. Und da gebe ich Günther recht, vielleicht nicht unbedingt immer das Erwarten, dass alle die gleiche Form vom Dialog auch als Dialog empfinden, sondern dass wir auch lernen, eine andere Form des Dialogs von dem Gegenüber wahrzunehmen und einen vielleicht sich aufeinander einzuschaukeln und diesen Dialog aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen oder kulturellen Herkünften einfach zu gestalten, weil wir müssen als Parteien den Dialog gestalten. Es geht nicht nur von einer Seite die Gestaltung her, sondern es muss von uns allen gehen. Und ich glaube, da müssen sich alle Positionen, die an diesem Dialog teilnehmen, ein bisschen mitbewegen. Das ist wie so ein bisschen lernen, als Gruppe Walzer zu tanzen. Damit wir uns nicht ständig auf die Füße treten, müssen wir auch ein bisschen selber, ne, einen Schritt nach vorne, hinten, zur Seite, nach rechts und links. Und das müssen wir als Gruppe machen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das müssen wir alle ein bisschen lernen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir das auf diese Art und Weise machen. Miteinander.
Ja. Also ich nehme mir aus dem Gespräch vor allen Dingen den Wert der Diskussion raus. So, ne? Also das Dialog hat seine Zeit und auch seine Bedeutung. Und ich lerne aber auch und habe das auch in den letzten 2 Stunden schätzen gelernt, dass einfach Diskussion auch hilfreich ist und sich auch über Unterschiede auszutauschen, sich darüber auch kennenzulernen, also über unterschiedliche Meinungen. Die sind natürlich auch in einem Dialog anbringbar, aber eine Diskussion kann Dinge doch nochmal deutlicher schärfen. Und das finde ich einen wichtigen Form des Austauschs. Und auch gerade unter Mediatoren, finde ich, ist ja besonders wichtig, auch die Dinge anzudiskutieren und damit auch scheinbar unverrückbare Wahrheiten auf den Prüfstand zu stellen. Also das hat mir gefallen und das gefällt mir und das würde ich mir auch weiterhin wünschen unter Kollegen und Kolleginnen, dass sie auch den Mut zur Diskussion haben. Vielen Dank euch dreien für das Gespräch, für die Zeit, die ihr mitgebracht habt und für eure Beiträge, Meinungen, Sichtweisen.
Vielen Dank.
Danke euch.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und dann einfach mal bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bald.
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mit Abstand der längste Podcast und das intensivste Gespräch im Rahmen dieses Podcasts zu Mediation und Konfliktcoaching. Und das ist angesichts des Themas auch nicht verwunderlich. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch Aufregungen gehabt hatten zu dem ein oder anderen, was wir gesagt haben, schreiben Sie mir eine E-Mail an s.weigel@incofema.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie natürlich auch in den Shownotes nochmal. Ich verbleibe mit besten Wünschen für all das, was kommen mag in den nächsten Tagen und Wochen. Ihr Sascha Weigel, Host und Mediator, Ausbilder in Mediation und Coaching. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.